Ich habe Florian Rückert zu Gast. Einige von euch könnten Florian kennen. Florian war schon mal bei uns im Podcast zu Gast und wir waren zusammen auf dem Hai. Und Florian macht ganz viel Egena. Ihr erinnert euch, wir hatten da auch schon mal einen Podcast zu. Das ist die Notfall. Ich sage jetzt App, obwohl es gar keine richtige App ist, aber schon App-Charakter hat für anästhesiologische Notfälle. Genau, wenn ihr euch mit den Grundlagen von Egena noch genauer beschäftigen wollt, dann hört doch in die alte Sonderfolge noch mal rein. Und genau, diese App hat Florian bei sich im Krankenhaus implementiert und den Implementierungsprozess, hat er mit seinen Kollegen einmal aufgeschrieben und das stellt er jetzt vor. Hallo Florian.
Hallo Torben, danke für die Möglichkeit dafür.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
Ja, also alles hat damit angefangen, dass wir den Artikel selber gelesen haben, der uns damals veröffentlicht wurde in der A&I als Fachzeitschrift unserer Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, wurde damals von der Arbeitsgruppe und Projektgruppe dieser Artikel verfasst mit der allgemeinen Konzeptbeschreibung. Und damals habe ich den gelesen und dachte mir, wow, das könnte was sein, was mir persönlich oder aber auch allen Patienten bei uns irgendwie was helfen könnte. Wenn man in Situationen, die kompliziert sind, weil sie stressig sind, weil sie unbekannt sind oder schon bekannt sind, aber einfach sehr komplex sein können, eine Struktur findet und eine Struktur beibehält oder eine Struktur auch zurückgewinnt, wenn man sie mal aus den Augen verloren hat. So habe ich das damals begriffen als Unterstützung und als Hilfe in schwierigen Situationen. Und habe mich da mit dem Artikel eingelesen und fand das irgendwie augenöffnend für mich. Und am Ende des Artikels gab es so einen Abschnitt, wo drin stand, ja, wenn Sie Interesse haben, dann melden sich bei uns an, Sie könnten Pilotklinik dafür werden und sich genauer mit dem Konzept quasi beschäftigen. Das fand ich gut, fand ich interessant und bin damit zu meinen Chefs gegangen, so offene Türen eingelaufen, die gesagt haben, Mensch, das könnte wirklich eine gute Sache sein, wir versuchen das. Und nicht nur einzelne Leute das mal auszuprobieren, sondern wirklich als gesamte Klinik da dahinter zu stehen. Und deswegen habe ich dann der Projektgruppe Kontakt aufgenommen, habe uns als Klinikum damals dann als Pilotklinik dort angemeldet. Und ja, wir haben im Rahmen des jetzt veröffentlichten Artikels in der A&I, in der aktuellen Ausgabe, quasi diesen Implementierungsprozess beschrieben. Was haben wir gemacht? Wie hat das funktioniert? Auch um quasi anderen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wie könnte man es vielleicht machen. Das heißt nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Das heißt bestimmt auch nicht, dass man es nicht besser machen kann. Aber es könnte möglicherweise ein erster Eindruck sein, wie wir das in einem Klinikum unserer Größe, sind ungefähr 1100 Betten bei uns, über 100 Mitarbeiter in der Anästhesie und Mitarbeiterinnen, wie das bei uns funktioniert hat und wie wir glauben, dass es ganz okay war. Ja.
Und ihr habt nicht nur den Implementierungsprozess beschrieben, ihr habt auch das Ganze gemessen, ne? Also ihr habt im Endeffekt zumindest über Fragebögen Messungen vorher und nachher durchgeführt.
Genau. Also wir haben, sag mal, damit angefangen, erstmal den Artikel zu lesen, uns mit dem Programm einfach zu beschäftigen und haben festgestellt, dass das einfach was ist, was man sinnvollerweise wirklich im Rahmen einer Einführungsschulung oder einem Projekt quasi begleiten sollte und nicht einfach sagen sollte, so, das ist die App, viel Spaß damit. Das ist so ein bisschen auch das, was in dem Artikel damals vorgeschlagen wurde. Es gab von der Fachgesellschaft oder von der Projektgruppe quasi Module, wie man das implementieren könnte, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich damit umgehen können. Und das habe ich mir alles angeschaut. Da gibt es verschiedene Schulungskonzepte und die Möglichkeit, dass man diese App auch individualisiert. Das ist relativ aufwendig, sage ich jetzt mal, einfach diese ganzen kleinen Dinge zu finden und zu suchen, die da möglicherweise hinterlegt werden könnten. Also beispielsweise soll da hinterlegt werden, wo steht bei uns das Dandrolen, wo ist bei uns der nächste Defi, wie komme ich an das nächste Ultraschallgerät, welche Nummer rufe ich an, wenn ich einen Dialysenotfall habe, welche Nummer rufen wir an, wenn ich dringend irgendwas anderes brauche, wo steht das nächste Videolaryngoskop? Also wirklich ganz individualisierte Informationen, die man in der App hinterlegen kann, die dann im Notfall helfen können, dass man nicht erst irgendwo rumsucht, sondern direkt einfach alles an einem Ort hat, was jetzt gerade wichtig ist. Und deshalb haben wir gedacht, es ist sinnvoll, einfach damit anzufangen, dass man sich quasi erstmal damit beschäftigt, was kann man da alles für Informationen hinterlegen. Man kann sogar auch individualisiert sagen, bei uns heißt es eben Noradrenalin und nicht Norepinephrin oder Supra oder wie auch immer man jetzt die einzelnen Bezeichnungen für Adrenalin oder anderes nennen möchte. Das ist ganz unterschiedlich in verschiedenen Kliniken und offensichtlich macht es Sinn, dass es auch so in der App steht, wie man es dort benutzt. Mhm. Und auch diese Möglichkeit ist in der App da, oder ich sage jetzt mal in dem Programm da, dass man quasi mit einem Administrator-Account für seine Klinik diese Informationen anpassen kann. Das heißt nicht, man kann bestimmte Abläufe verändern. Ist insofern wichtig, weil diese verschiedenen, ich sag mal, Notfallkarten, die es ja gibt, einfach leitliniengerecht erstellt werden und auch aktuell gehalten werden von der Projektgruppe. Das heißt, es macht keinen Sinn, irgendwelche Sachen rauslöschen zu können und dann zu sagen, ja, bei Anaphylaxie ist bei uns halt Adrenalin nicht so Thema, sondern wir kümmern uns um anderes. Sondern, ich sag mal, die grundsätzliche Struktur ist fest. Aber man kann Dinge adaptieren, zum Beispiel mit, bei uns steht das und das dort und dort oder bei uns heißt, weiß ich nicht, Adrenalin immer Supra, deswegen ändern wir es grundsätzlich auch in diesem Programm. Und das bedarf gewisser Vorbereitung. Und das haben wir auch gemacht, dass man einfach möglichst gut einfach diese individualisierten Anpassungen schon mal vorgenommen hat, welche Nummer und so weiter rauszusuchen. Und dann haben wir uns gedacht, wie wollen wir das jetzt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln? Wie können wir das machen? Die Schulungsmaßnahmen quasi zu planen. Und die Projektgruppe hat dafür 3 Module aufgebaut, Modul 1, 2 und 3, in denen es darum geht, dass man im ersten Modul quasi CRM und TRM-Aspekte vermittelt. Im zweiten Modul gibt es so Gedächtnis- und Entscheidungshilfe allgemeine Informationen. Warum kann das sinnvoll sein? Was bringt es? Was gibt es auch vielleicht für Hemmnisse an der Stelle? Und im dritten Modul hat man quasi die App, nachdem man sie vorgestellt hat, nochmal so in Simulationsfällen geübt und trainiert.
Aber alles, also alle 3 Module anhand der Egena-App oder unabhängig von der Egena-App?
Jein, ich würde mal sagen, das erste Modul ist eher theorielastig und nicht direkt unbedingt Egena-bezogen. Im zweiten Modul mit den Gedächtnis- und Entscheidungshilfen wird dann Egena vorgestellt. Wie funktioniert das? Wie benutzt man es? Wie ist die ganz generelle Programmfunktionalität? Und in dem dritten Modul, was die Fachgesellschaft da vorgeschlagen hat, oder die Projektgruppe über die Fachgesellschaft, da geht es dann quasi um Simulationsfälle. So ähnlich, wie wir das gemeinsam damals auf dem Hai gemacht haben. Ein Fall wird vorgestellt, präsentiert und dann wird anhand dieses Falls diskutiert, wie man vorgehen würde und wo und an welcher Stelle vielleicht Egena wie helfen könnte. Das schien uns ein bisschen extrem aufwendig. Ja? Wir haben über 100 Mitarbeiter in unserer Abteilung. Wir wollten gerne nicht nur einen Teil davon schulen, sondern möglichst alle. Und das würde bedeuten, dass man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich 3 Schulungstermine mit jeweils ungefähr 1 Stunde zu planen hätte müssen, sodass wir überlegt haben, an welcher Stelle können wir es vielleicht auch, sag mal, Teilnehmerinnen und Teilnehmer freundlicher machen und haben so ein bisschen zusammengeschoben. Teil 1, wir haben das Schulungsteil A genannt, war bei uns quasi so Theorieteil. Das bedeutet, wir haben gesagt, was ist CRM, was ist TRM, wie könnte man da quasi grundsätzliche Wissen vermitteln. Wir haben in Schulungsteil A vermittelt oder zumindest versucht zu besprechen, was sind Gedächtnis- und Entscheidungshilfen, was sind die Vor- und Nachteile und haben einmal die App grob vorgestellt. Wie funktioniert die? Wie tippt man die durch? Wie kann man sie verwenden? Es gibt verschiedene Wege, die zum gleichen Ziel führen. Ich kann beispielsweise einen Notfall über eine ABCDE-Suche kategorisieren. Ich kann ihn mit einer Stichwortsuche kategorisieren. Ich kann aber auch über einen Körpernavigator das gleiche Problem auf eine unterschiedliche Art finden. Also gibt es zum Beispiel eine Karte, die nennt sich Bradykardie, die könnte man jetzt einfach über ein C-Problem suchen, die könnte man aber auch über ein Herzproblem oder ein Kreislaufproblem über diesen Körpernavigator suchen oder wenn ich weiß, ich habe eine Bradykardie und ich will genau danach suchen, weil es diese Karte gibt, dann kann ich die auch in der Stichwortsuche direkt suchen. Sodass man quasi über verschiedene Wege immer zum gleichen Möglichkeiten kommt, aber auf verschiedene Arten auch nach rechts und links guckt. Ja, also wenn ich sage, ich habe hier irgendein Problem, irgendwas stimmt hier mit dem Kreislauf nicht, dann ist es vielleicht schlau zu sagen, okay, ich gucke mal auf Kreislauf und schaue einfach mal alle Karten, die dazu durch sind, so im Sinne einer schnellen Differentialdiagnostik einmal durch. Sag, passt, passt oder passt eben nicht, sodass ich einfach auch diesen Fixierungsfehler, den man ja in Notfallsituationen nicht selten einfach machen kann, dass man den versucht zu vermeiden, indem man von vornherein auch breit schaut. Und das war quasi Schulungsteil A. Einmal erstmal erklären, wie funktioniert das? Warum glauben wir, kann das helfen? Und im Schulungsteil B haben wir dann quasi eine Stunde lang Simulationsfälle besprochen. Die Patienten wurden vorgestellt mit im Rahmen einer Fallvignette. Und dann gab es einen Vitaldatenmonitor, einen Beatmungsmonitor und ein aktuelles Narkoseprotokoll. Und wir wollten quasi einfach mit unseren Schulungsteilnehmenden gemeinsam diskutieren, wie würde man jetzt vorgehen? Was machen wir? Und an welcher Stelle könnte es vielleicht sinnvoll sein, dass man eine App zu Rate zieht, die einem Unterstützung bietet? Denn es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, dass man sich erst eine App aufmacht, um festzustellen, dass es schlau wäre, jetzt Flow und FiO hochzunehmen, wenn ich gerade eine Hypoxie-Problematik habe. Mhm. Dafür brauche ich keine App. Das sind auch ganz klar beschrieben, sogenannte Memory Items. Da darf man nicht drüber nachdenken müssen. Das sollte einfach automatisiert passieren. Mhm. Und erst im Verlauf und wenn der Notfall, ich sag mal, anbehandelt ist, sollte man sich Unterstützung holen. Verschiedene Ressourcen. Unterstützung Kollegen, Kolleginnen, Unterstützung Literatur oder Unterstützung weitere Menschen, die vielleicht auch einfach nur zwei Arme haben, um irgendwelche Sachen aufzulösen. Wir wissen ja alle, dass maligne Hyperthermie beispielsweise ein extrem personalaufwendiger Notfall ist. Mhm. Und da kann es manchmal schon sinnvoll sein, dass ich einfach dran denke, ich brauche nicht zwangsläufig jemanden, der Experte für Anästhesie ist, Anästhesistin oder Anästhesist ist oder Anästhesiepflege ist, sondern auch da sind Ressourcen in der Nähe, die vielleicht auch anders zu nutzen sind. Ja, OP-Springerinnen und Springer, Hebammen im Kreissaal, wer auch immer beteiligt sein könnte, könnte als Ressource für uns zur Verfügung stehen. Und das ist so ein bisschen Teil des gesamten Gedächtnis- und Entscheidungshilfe-Konzeptes, würde ich mal sagen. Und deswegen haben wir quasi diese Schulung ein bisschen adaptiert, um zu sagen, okay, wir wollen gerne, dass alle Mitarbeitenden daran teilnehmen und wir wollen gerne, dass die so ein bisschen gerafft sind, damit es auch nicht dreimal eine Stunde ist, sondern zweimal eine Stunde zusammenpasst. Mhm. Und weil meine Chefs, muss man sagen, super oder gut hinter dem Projekt standen, haben sie auch gesagt, dass es eine Pflichtschulung ist, sodass quasi alle unsere Mitarbeitenden teilnehmen mussten. Aber wir haben das nicht so gemacht, dass wir jetzt irgendwie sonntags alle Leute einbestellt haben und die alle kommen mussten, sondern es gab ein Schulungsteam, meine Kollegen und ich, die ich quasi so ein bisschen mit für das Projekt begeistern konnte, haben diese Schulung mit mir zusammen angeboten. Wir haben uns Termine festgelegt und die Mitarbeitenden in unserer Abteilung konnten sich quasi eintragen, flexibel, konnten sagen, mir passt der Dienstag besser als der Montag, weil da habe ich frei oder da komme ich nach dem Frühdienst und kann besser mitmachen. Wir haben die Schulung immer direkt an den Frühdienst angeschlossen, dass die Kollegen einfach dranbleiben konnten nach ihrem Frühdienst und einfach eine Stunde quasi ihren Tag verlängert haben und das dann als Überstunde quasi angerechnet bekommen konnten.
Ich kenne das Konzept.
Ja, es noch schöner wäre natürlich, wenn man vielleicht alles während der Arbeitszeit schafft, aber man muss ehrlicherweise sagen, dafür OP-Kapazität aufzugeben, dass irgendwelche Säle nicht laufen, ist, glaube ich, in einem Stand eher illusorisch.
Ja,
und damit es dann funktioniert und nicht nur sagen, wir machen alle Schulungen, muss man auch so ein paar Sachen bedenken, wie zum Beispiel die Implementierung über die IT-Abteilung. Ja, also wenn es jeder auf dem Handy hat und man dafür selbst verantwortlich ist, dass man es hat oder nicht, dann macht das Lücken auf, die wir im Notfall eigentlich nicht haben möchten. Ja, so mach mal Gena auf, habe ich nicht. Du? Nee, ich auch nicht. Ja, dann halt nicht. Das wäre schade. Und deswegen haben wir mit der IT-Abteilung, es war überraschend kompliziert, auf alle Desktops, auf alle Diensttelefone diese Anwendung aufgespielt, damit das dann quasi da ist. Egal wo, ob mit oder ohne Internet, das geht ja quasi auch offline, kann man dann diese Anwendung benutzen, um sich Hilfe zu holen. Und es ist quasi egal, wo bei uns im Klinikum ein Rechner angeht, überall drauf. Und das halte ich für eine gute Sache, weil es dann einfach egal ist, ob man sich vorher mit dem Thema beschäftigt hat oder nicht. Selbst wenn die Stationsschwester auf der Prämed-Station, wo ich gerade unterwegs bin, nie was davon gehört hat, auf deren Desktop gibt es das auch. Mhm. Und das kann helfen, würde ich mal sagen. Sodass wir es quasi wirklich auch generalisiert machen wollten. Haben es aufspielen lassen, haben dann die Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Das Ganze, bis es wirklich mit den Schulungen losgeht, könnte man sagen, hat ein halbes Jahr gedauert, um diese ganzen Vorbereitungen durchzuführen. In der Publikation in der A&I ist auch so ein kleines Schaubild, wo wir versucht haben, das so ein bisschen mit einem Zeitstrahl darzustellen. Wie lange hat es bei uns gedauert und wie viel Vorlauf haben wir auch gebraucht, um diese Schulungen zu planen, um die zu konzeptieren, um die Mitarbeitenden einzutakten, dass am Ende auch wirklich jeder da war und jede daran teilnehmen konnte. Wahnsinnig komplex. wenn man das einmal zu Ende versucht zu denken. Und deswegen wollten wir auch, oder im Rahmen dieser Schulungsmaßnahmen wollten wir einfach auch gucken, wie geht's vorher, wie geht's währenddessen, wie geht's danach mit den Einschätzungen unserer aktuellen Notfallsituationen. Und haben deswegen auch für die Schulungen so eine Evaluation am Ende quasi durchgeführt, wo alle Kolleginnen und Kollegen, die teilgenommen haben an der Schulung, dann diese Evaluation durchzuführen. Und deswegen sind wir insgesamt gelandet bei 98 Teilnehmenden in der Schulung. Das ist eine Schulungsquote von irgendwie 92% unserer Abteilung relativ gut geworden, finde ich. Alle erwischt man nicht, Krankheit, Urlaub und drumherum, vielleicht auch Dienstwechsel oder Arbeitgeberwechsel sorgen dafür, dass man einfach nicht auf 100% gekommen ist bei uns. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Schulungsquote insgesamt. Und die Kolleginnen und Kollegen haben quasi am Ende dieser Schulungen eine Evaluation ausgefüllt und uns Antworten gegeben auf die Fragen, die wir so gestellt haben. Und da waren verschiedene Sachen dabei. Beispielsweise, wie zufrieden sie aktuell mit dem Notfallmanagement sind. Und da gab es dann die Möglichkeit, das bisherige Notfallmanagement funktioniert zufriedenstellend, trifft voll und ganz zu, trifft überwiegend zu, trifft teilweise zu, trifft eher nicht zu oder trifft überhaupt nicht zu.
Also Likert-Skala sozusagen.
Um zu fragen, wie schätzen die das ein? Und das Ganze musste man vorher einmal so ein bisschen ankreuzen, welche Berufsgruppe gehört man an? Ärztlich, pflegerisch oder Schülerinnen und Schüler wurden quasi unterteilt. Außerdem haben wir nochmal feiner unterteilt, ich sag mal, welche Art von Arzt ist man oder Ärztin? Ist man ein Oberarzt oder Departmentleiter? Ist man Departmentleiterin? Ist man, weiß ich nicht, Assistenzärztin? Ist man Fachärztin? Und wenn ja, wie lange ist man schon Fachärztin? Also wir haben versucht, das nochmal ein bisschen feiner zu gliedern, einfach um so auch Unterschiede aufzudecken, die sich vielleicht auch da verstecken. Und haben dann das Ganze ausgewertet und uns einmal angeschaut, wie schätzen die Kolleginnen das aktuelle Notfallmanagement ein. Ja, zum Beispiel sind wir bei der Aussage, Verbesserungen beim Notfallmanagement wären nötig, irgendwo bei trifft teilweise zu und trifft überwiegend zu. Aber ungefähr gleich bewertet, überwiegend und teilweise zutreffend, finden die Kollegen das Notfallmanagement zufriedenstellend. Das heißt, sie sagen, eigentlich sind sie nicht unzufrieden, glauben aber, dass es noch besser geht. Wenig überraschend, aber hilft ja auch schon mal ein bisschen weiter, könnte man sagen. Ja. Außerdem sagen die Kolleginnen, das war auch so ein bisschen Teil der Frage, nachdem die App quasi vorgestellt wurde oder diese Schulungsmaßnahmen durchgeführt wurden, glauben überwiegend zutreffend, ich glaube, dass Checklisten bei der Behandlung Lücken schließen können. Ja, und dass sie für das Selbststudium verwendet werden, glauben die Ärzte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und sogar die Assistenzärztinnen und Ärzte oder Ärzte in Weiterbildung und nicht mehr als die Fachärzte. Das haben wir uns quasi genauer angeschaut. Auch die Praktikabilität wird als relativ hoch eingeschätzt insgesamt von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, aber etwas mehr als von der Pflege. Also das kann man dann im Artikel, wenn man sich dafür interessieren sollte, genauer nachlesen. Aber die Grundzusammenfassung, würde ich behaupten, ist, kann helfen, ist durchaus praktikabel, weil es irgendwie individuell angepasst ist. Das fanden fast alle Mitarbeitenden sehr, sehr gut, dass man einfach nicht eine allgemeine Sache hat, sondern eine auf unsere Bedürfnisse und Situation angepasste Anwendung findet. Und viele sind der Meinung, bei Notfällen arbeiten Ärztinnen und Ärzte und Anästhesiepflege Hand in Hand. Die Implementierung wird unsere Behandlungsqualität steigern. Also da sind viel Zuspruch in diesen Fragen. Und wenig Zuspruch gab es zum Beispiel auf die Aussage, die Verwendung von Egena macht die ohnehin schon komplexen Notfallsituationen nur noch komplizierter. Oder man sollte die App als Ersatz für fach- oder oberärztliche Konsultation verwenden. Das war tatsächlich auch Teil unseres Schulungskonzeptes. Ja, also wir möchten nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, na cool, ich habe jetzt hier eine Anwendung, dann brauche ich keinen mehr dazu holen, mache ich alles alleine. Ja, das ist überhaupt nicht das Konzept, sondern das Konzept ist als zusätzliche Ressource, Struktur, Möglichkeiten an der Hand zu haben für komplexe Sachen, die einfach extrem herausfordernd sind. Das haben wir uns quasi angeguckt. Was ist der Zustand vor oder während der Implementierung beim Beginn des Projekts? Und außerdem wurden die Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie sicher fühlen sie sich mit bestimmten Notfällen und sollten das einschätzen von 0 bis 10? Von 0 sehr unsicher und 10 sehr sicher. Und wenn du einverstanden bist, Torben, frage ich dich einfach auch mal, was unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt wurden.
Ja.
Von 0 bis 10, 0 sehr unsicher bis 10 sehr sicher. Wie sicher fühlen Sie sich beim Handling eines anästhesiologischen Notfalls? Herr Doll, wie sieht es denn da aus bei Ihnen?
8.
8. Wie sicher fühlen Sie sich beim Handling eines Atemwegsnotfalls?
Auch 8.
Okay. Beatmungsnotfall?
Auch 8.
8, okay. 8 ist deine Zahl. Kreislaufnotfall?
7.
7, okay. Blutungsnotfall?
Bin ich gut, 9.
9, okay. Und Handling weiterer Notfälle?
Bleiben wir wieder bei 8.
Okay, das heißt, ich habe jetzt mal rausgehört, 8, 8, 8, 7, 9, 8. Und damit triffst du ziemlich genau, ja, nicht ganz, aber so die Fachärzteschaft, der du ja auch angehörst. Ja, als Facharzt mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin ist man da, glaube ich, ziemlich gut vertreten in deiner Situation. Die Kolleginnen und Kollegen von uns als Fachärzte haben 7,5 bei Anästhesienotfall geantwortet, 8,4 bei Atemweg, 8,0 bei Beatmung, 7,7 bei Kreislauf, 7,7 bei Blutung und 6,8 bei weiteren Notfällen. Also sag mal so grob ähnlich. Was würdest du denn schätzen, wie antworten denn unsere 24 Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung auf die gleiche Frage? Du im Durchschnitt.
Wahrscheinlich überall so ein Punkt schlechter. So viel schlechter schätzen die sich gar nicht ein.
Ich gebe dir nochmal einen Hinweis. Wir haben 5 Ärztinnen und Ärzte im ersten Weiterbildungsjahr als Ergebnisse vorliegen, 5-mal im zweiten Weiterbildungsjahr, 2-mal im dritten, 8-mal im vierten und 3-mal im fünften
Weiterbildungsjahr. Okay. Also war es doch deutlich schlechter, ja? Hau raus.
Also wir haben Ergebnisse vorliegen, die so, ich sag mal, zwischen 4,6 und 5,6 liegen. Alles okay. So in dem Bereich. Mhm. Ja, also so, ich sag mal, grob 5 Punkte geben die. Und die Fachärztinnen und Fachärzte so 7,5, 8. Mhm. Ja? Also schon ein relevanter Unterschied, der auch deutlich signifikant ist. Ja, muss man einfach sagen. Wie ist es denn mit den Pflegekräften? Was denkst du denn da? Wie schätzen Sie sich ein? Gleiche Fragen, nur als Pflegekräfte.
5,5, 6.
6,5 bis 7,4, also irgendwie so grob 7 ist da deren Antwort. Fand ich spannend. Wir haben auch da nochmal genauer hingeschaut und die Fachpflege von der Nicht-Fachpflege ein bisschen auseinandergehalten, weil es ja schon einen gewissen Zusatzaufwand macht, eine Fachpflege zu erwerben. Da gab es keine signifikanten Unterschiede, muss man fairerweise sagen. Haben aber auch viele erfahrene Pflegekräfte, die keine Fachpflege bei uns sind, sodass ich mir das auch so durchaus erklären kann. Aber spannend fand ich es trotzdem. Wir haben auch die Schülerinnen und Schüler gefragt. Die sind so im Durchschnitt bei grob 3 bis 4. Ja, also man sieht schon, auch offensichtlich hat die Sicherheitseinschätzung, heißt ja nicht, dass es zwangsläufig die Performance ist, aber erstmal nur die Einschätzung des eigenen Sicherheitsempfindens, aus meiner Sicht durchaus viel mit der Erfahrung auch zu tun hat. Ja. Viel mit, wie viel habe ich schon gemacht, wie viel habe ich schon gesehen. Wir haben uns im weiteren Verlauf des Fragebogens auch nochmal ein bisschen genauer dazu angeschaut. Und zwar gab es da die Frage, wie häufig waren Sie schon am Notfallmanagement beteiligt? Und das sollte man abstufen zu gar nicht, sehr selten, selten, ab und zu, häufig und sehr häufig. Wie würdest du da antworten?
Sehr häufig.
Ja. Passt auch zu unseren Fachärztinnen und Fachärzten. Die sagen zu 30% sehr häufig, zu 21% häufig, zu 35% ab und zu und trotzdem so knapp 12% sagen sehr selten oder selten. Okay. Also ich würde sagen, eine häufige Beteiligung, aber nicht bei allen offensichtlich. Bei den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten ist es ein bisschen genau andersrum. Da sagen 4,2% gar nicht, also vielleicht die noch nicht so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, aber wir haben 50% bei ab und zu, 20% bei selten und 25% bei sehr selten und gar keine oder keinen bei häufig oder sehr häufig. Ich erkläre mir das Ganze so, dass Narkoseärzte für die Patienten da sind, die im Saal liegen und die kriegen einen Notfall und dann holen sie jemanden dazu und der ist meistens Fachärztin oder Facharzt oder noch höher oberärztlich. Sie sind aber auch am Ende Fachärztinnen und Fachärzte.
Ja, aber man darf nicht unterschätzen, vielleicht trauen sich Assistenten, Assistentinnen einfach auch nicht zu sagen, dass sie es sehr häufig gemacht haben, weil sie denken, für sehr häufig muss ich ja vielleicht auch Facharzt sein.
Kann sein, weiß ich nicht. Wir haben versucht, dieser, ich sage jetzt mal, sozialen Erwünschtheit, die bei solchen Fragebogenstudien immer Thema ist, insofern gegenzuwirken, dass es völlig anonym war. Es gab nur eine sogenannte Pseudonymisierung. Das heißt, die haben so einen Code vergeben, der zwar nicht nachvollziehen lässt, wer da gerade antwortet, aber uns die Möglichkeit gibt, die weiteren Erhebungen zu verknüpfen und zu sagen, Person A hat vor, weiß ich nicht, nach der Schulung AB hat Person A 5 Punkte vergeben, mittlerweile ist X Zeit vergangen und jetzt vergibt man 7 Punkte. Das heißt nicht, dass das mit Egena zusammenhängen muss, dass man sich jetzt sicherer fühlt, aber es wäre ja auch eine interessante Fragestellung, wie entwickelt sich denn das Sicherheitsempfinden im Laufe der Ausbildungszeit? Weil dazu gibt es bisher, zumindest in der Anästhesie, soweit ich weiß, keine guten Daten. Ja, also es gibt irgendwie die Entscheidung, wie gut fühlt man sich bei der Antibiotika-Verschreibung bei internistischen Kolleginnen. Und es gab auch noch was anderes, was wir in der Literaturrecherche gefunden haben, was so ein bisschen das eigene Sicherheitsempfinden beschreibt. Aber zur Anästhesie gab es dazu bisher nichts. Und wir fanden es zumindest so interessant, dass wir es erstmal aufgeschrieben haben. Ja, haben also auch so diese ja, Rangfolgen kategorisiert. Zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler finden, dass der Kreislaufnotfall am einfachsten zu bewältigen ist für die. Dann die Beatmung und dann kommt die Blutung und dann kommt erst der Atemweg. Bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Pflegekräften, bei den Fachärztinnen und bei den Ärzten in Weiterbildung ist eigentlich immer die gleiche Antwort. Atemweg, damit kennen wir uns aus. Das ist unser Ding. Das ist eigentlich bei fast allen auf Platz 1. Und dann unterscheidet sich so ein bisschen zwischen Beatmung und Kreislaufnotfall und Blutungsnotfälle und weitere Notfälle machen die Kolleginnen und Kollegen, ich sage jetzt mal, mit der geringsten selbst eingeschätzten Sicherheit. Das heißt ja, wie gesagt, wieder nicht, dass die Performance schlechter sein muss, aber sie fühlen sich damit nicht so sicher. Und unsere Frage war jetzt quasi nicht nur, ja, wie sicher fühlen die Kollegen sich und wie häufig nehmen die am Notfallmanagement teil, sondern haben dann nochmal explizit auch nachgefragt nach anderen Sachen, nämlich wurde denn in solchen Notfallsituationen schon mal Checklisten, Literatur oder in irgendeiner Art und Weise andere Gedächtnis- und Entscheidungshilfen verwendet? Und die Ergebnisse sind, ich sage jetzt mal, ernüchternd, weil bisher haben zumindest nicht so viele Leute das angekreuzt. 10-20%.
Okay, selbst im Kindernotfall, also da würde ich sagen, das ist schon seit Jahren Standard, dass man für Kindernotfälle Kinderband, Paulino, wie auch immer es heißt, nutzt.
Gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Mhm. Es wurde zumindest nicht so angekreuzt. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen es benutzt haben oder nicht, aber das, was wir als, ich sag mal, nächste Frage hatten, wenn ja, welche, kamen, ich würde sagen, eher standardmäßig andere Sachen. Hits, Dopes, ABCDE. Das sind so die Gedächtnisentscheidungshilfen, die genannt wurden, als wir danach gefragt haben. Es gab auch noch weitere Möglichkeiten, aber im Allgemeinen wurde gesagt, wir machen das noch nicht so oft und nicht so häufig, wie wir es vielleicht machen sollten. Ja, und auch daraus haben wir abgeleitet, was können wir besser machen und haben versucht, auch da Verbesserungen vorzunehmen. Und haben in der Zwischenzeit, ja, auch mithilfe dieser Evaluation, da gab ja auch einige Freitextantworten, auch schon Änderungen bei unserem Notfallmanagement vorgenommen. Ja, also wir haben Schulungen gemacht, wir haben auch die OP-Pflege mit einer adaptierten Schulung für Notfälle quasi mitgeschult von den Kolleginnen und Kollegen, dass die uns quasi als Ressource zur Verfügung stehen und vielleicht noch mehr auch involviert sind in das, was wir anästhesiologisch teilweise als Notfälle bearbeiten müssen. Nicht zwangsläufig ist ja jeder Anästhesienotfall auch ein operativer Notfall, würde ich mal behaupten. Manchmal stehen die Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite und sagen, ja, dann warten wir jetzt hier. Und ihr sagt uns Bescheid, wann wir weitermachen sollen.
Ja.
Und schön wäre ja, dass die vielleicht auch noch fragen, was können wir euch helfen, damit wir bestmöglich für unsere Patienten da sind. Ja, will nicht sagen, dass die Ergebnisse hier besonders toll sind, sondern ich finde sie einfach interessant. Und deswegen haben wir versucht, das einmal aufzuschreiben. Und haben das im Rahmen der jetzt vorhandenen Publikation einfach präsentiert, um den Kolleginnen und Kollegen zu sagen, so ist es bei uns gewesen, als wir mit dem Projekt angefangen haben. So wurde es eingeschätzt und dann haben wir das Projekt quasi weiter betrieben. Wir haben zusätzlich zu den AB-Schulungen, die wir dann gemacht haben, die mobile Smartphone-Version auch auf implementiert. Die gab es am Anfang unserer Schulungsmaßnahmen, gab es die noch nicht. Die kam dann erst im Verlauf raus, haben wir quasi nachträglich noch quasi nachgelegt auf die Diensttelefone. Wir haben diese Notfallschulung für die OP-Pflege, dass die Kolleginnen und Kollegen auch da, was TRM und CRM so ein bisschen mit ins Boot geholt werden geht. Und dann haben wir eine CRM-Schulung durchgeführt, also mal als reine CRM-Schulung für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 2 Tage lang CRM-Aspekte trainiert hat bei uns im Simulationszentrum und haben die Implementierung zum aktuellen Zeitpunkt weitergemacht mit einer Schulungsteil C. Den haben wir jetzt im November, Dezember gemacht. Und dabei ging es quasi um Inhouse-Real-Simulation mit Puppe, mit Video, mit Debriefing, mit Audio, mit allem drum und dran, was man sich so aktuellen Stand vorstellen könnte, haben wir Simulationsfälle präsentiert, bei denen die Kolleginnen und Kollegen Möglichkeit hatten, Egena zu benutzen oder zum Teil nicht benutzen durften. Und auch das haben wir uns genauer angeschaut. Da sind die Ergebnisse quasi gerade in der Arbeit, um zu sagen, hilft's denn, wenn die Kollegen und Kolleginnen eingearbeitet sind, hilft es was? Hilft Egena bei der Bearbeitung von Notfällen oder hilft es zumindest aktuell nicht, was kann man tun, damit es vielleicht besser hilft? Oder ist es jetzt schon hilfreich, weil es einfach mit Schulungen eingeführt wurde? Könnte es vielleicht auch helfen, wenn man keine Schulungen macht? Also all das sind Fragestellungen, die sich aus meiner Sicht aus den jetzt vorliegenden Ergebnissen und dem Projekt, so wie wir es gemacht haben, jetzt ableiten könnten, die uns interessieren und wo wir versuchen wollen, das weiter anzuschauen, um am Ende, also mein kleiner Evil Plan, möglichst vielen Patienten bestmögliche Sicherheit bei ihrer Narkose anzubieten, auch wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Das wäre so mein Wunsch. Aber da ist der Weg, glaube ich, noch ein Stück zu gehen. Kleine Tippelschritte gehen ja auch in die richtige Richtung.
Ich finde es super spannend aus zwei Aspekten. Also erstmal finde ich dieses Hygiene-Projekt ja eh spannend. Man muss ja auch zugeben, dass wir es bei uns in der Klinik so nicht geschafft haben, das Hygiene zu personalisieren sozusagen. Aber ich finde auch spannend, einfach über euren Artikel und über deine Vorstellung gerade mit anzugucken, wie einfach etwas in einer Klinik implementiert wird und gleichzeitig auch noch mit gemessen wird. Das lässt sich ja auf viele Projekte übertragen, wo viele Mitarbeiter geschult werden müssen. Könnte man ja genauso gut.
Ja, wir haben auch also gesagt, dass es einfach, ja, vielleicht auch andere Kolleginnen und Kollegen gebrauchen können. Ja, was wir jetzt hier gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Wir haben auch die Fragebögen abgedruckt oder abdrucken lassen, damit, wenn man möchte, das auch benutzt werden kann. Und dass man vielleicht auch den Pool der Antwortenden noch erweitern kann und sagen kann, okay, unser Klinikum ist vielleicht das eine Center, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Und wenn es jetzt Kolleginnen und Kollegen gibt, die das lesen und sagen, Mensch, warum versuchen wir das nicht auch? Dann helfen wir sehr, sehr gerne und könnten vielleicht einfach noch eine zweite Vergleichsstudie einfach mit einschauen und sagen, wie machen die das? Und was können wir von denen lernen? Was machen die besser? Was hat bei uns gut geklappt? Was würden wir weiterempfehlen? Was war bei uns schwierig und war vielleicht nicht optimal? Was könnten wir noch nicht so weiterempfehlen? Damit man vielleicht ja irgendwann wirklich zu diesem Ziel kommt, was die Kolleginnen in der Projektgruppe da quasi ausgerufen haben. Irgendwann soll es ganz normal sein, dass man sich gegenprüft in allen Bereichen. Nicht nur in Hochrisikobereichen wie Kinderanästhesie, wo man mittlerweile und wir auch Checkliste haben, die wir vorher immer ausfüllen sollen, wo die quasi neben den Kindern liegt, mit vorberechneten Dosierungen für Notfallmedikamente, für Standardmedikamente, die zur Einleitung verwendet werden, dass man sich vorher mit den Pflegekräften über die Materialien abstimmt. All das haben wir vorher gemacht, aber nicht anhand dieser, ich sag mal, vorbereiteten Situation. Und auch das haben wir jetzt angepasst und gesagt, so, wir wollen das gerne haben. Wir brauchen bestmögliche Sicherheit für alle unsere Patienten. Und oftmals ist es ja so, dass die Kinder besonders vulnerabel sind. Aber wir haben auch ganz viele andere Patienten, die sehr vulnerabel sein können und die bestimmt davon profitieren, dass man bestmögliche Sicherheitsstandards versucht anzulegen. Und dabei ist es oftmals so ein bisschen verschrien, ja, Checkliste hier, Checkliste da und überall. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache aus meiner Sicht ist nicht das sture Abkreuzen von irgendwelchen Checks, sondern dass man wirklich im Rahmen von Standard, aber auch Notfallsituationen Struktur behält und Dinge als Gedächtnishilfe benutzt und sagt, okay, habe ich dran gedacht, mache ich jetzt trotzdem nicht, weil es jetzt gerade nicht so Priorität hat oder weil das jetzt bei diesem Fall keinen Sinn macht. Es sollte nicht bei jedem Fall am Ende dastehen, Patient braucht jetzt zwangsläufig ein ZVK. Das ist nicht immer wichtig und ist nicht immer richtig.
Nee, ja, auch ein Eingriff der Komplikation machen kann, muss man auch sagen.
Ja, und wenn da steht, überlege, ob ein ZVK zu etablieren ist, dann macht das einfach die Tür auf. ZVK, ja, nein. Ja? Will ich den jetzt haben? Brauche ich den jetzt überhaupt? Oder jemand anders sieht den Check und sieht, ah, okay, es könnte sein, dass wir ein ZVK brauchen. Ich hole den schon mal ran. Ja, ich verkürze damit Reaktionszeiten. Oder ich sehe da, weiß ich nicht, Diurese forcieren. Ah, stimmt, das habe ich ja schon, habe ich schon irgendwo gelesen, aber ich habe es nicht auf dem Schirm bei dem Thema gerade. Und das sind teilweise hochkomplexe Situationen, bei denen es mir total schwerfällt, alles im Blick zu behalten. Vielleicht auch anderen schwerfällt, alles im Blick zu behalten. Und wo ich mich nicht schämen möchte, zu sagen, okay, ich prüfe mich einfach nochmal gegen. Ich gucke mir einfach nochmal an, habe ich. Ah, stimmt, mache ich noch. Oder ah, will ich jetzt nicht machen, aber könnten wir später machen. Oder ja, übergebe ich an die Intensivstation, sollten wir noch machen oder sollten wir noch im Blick behalten. Ja, forcierte Diurese zum Beispiel. Das werde ich im Saal nicht ausreichend monitoren können, wenn ich ein Problem hatte. Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, forcierte Diurese ist jetzt ein Thema, wir brauchen wahrscheinlich einen Dauerkatheter, wir sollten vielleicht schon was an Medikamenten geben, um das zu forcieren, und wir sollten der Intensivstation übergeben, wer auch immer da jetzt übernimmt, dass das gerade Thema ist. Und das hat für mich so wirklich die Augen geöffnet, zu sagen, okay, wir können, glaube ich, noch besser sein und noch mehr für unsere Patienten tun. Und dieser kleine Artikel ist eigentlich nichts als der Versuch zu sagen, so haben wir es gemacht, war ganz gut. Und vielleicht gibt es noch Leute, die es viel besser machen können. Und wenn wir helfen können, dass es alle besser machen, die es nach uns machen, dann immer gern. Also wir sind überhaupt nicht auf dem Trichter, dass alles perfekt war, sondern wir sind eher auf der Idee, wie können wir vielleicht dazu beitragen, dass andere auch finden, dass wir noch mal besser werden können, alle zusammen. Ja, also wir hatten eine relativ komplizierte Notrufnummer in dem Sinne. Man hat immer unseren organisierenden Oberarzt oder Departmentleiter angerufen. Und die Nummer hatte 5 verschiedene Stellen und war irgendwie, naja, so mittelintuitiv. Und im Rahmen dieser Situation haben wir gesagt, es muss einfacher sein. Es muss eine einfache Notrufnummer sein, die einfach im Kopf ist, die da ist. Und nicht fünf verschiedene Zahlen in verschiedener Reihenfolge diesmal durcheinander gebracht, immer ins Telefon einzutippern. Deswegen haben wir das auch umgestellt. Ja? Unsere Erreichbarkeiten wurden dadurch verbessert. Ja? Die Hürden abgebaut, vielleicht auch Fehler reduziert, die einfach im Stress passieren können. Ja, habe ich jetzt die Nummer richtig getippt oder tippe ich sie vielleicht lieber anders besser? Haben das so ein bisschen als Anschub genommen, unser Klinikum oder unsere Abteilung ein kleines bisschen strukturierter zu kriegen und vielleicht ein kleines bisschen auch Konsequenzen aus dem abzuleiten, was unsere Kolleginnen und Kollegen hier geantwortet haben. Wer es genauer interessiert, der kann ganz viel dazu lesen und darf unseren Artikel nutzen, in das Thema ein bisschen einzusteigen. Aber wir versuchen im Prinzip so ein kleines bisschen unseren Beitrag für unsere Patienten bei uns zu nehmen und den anderen zu zeigen, wie wir es gemacht haben. Und vielleicht hilft es irgendwem. Wäre eine schöne Sache.
Ja, Florian, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder da warst. Und ja, viel Erfolg weiter bei euren Projekten.
Ja, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin fleißiger Hörer und freue mich immer, wenn die nächste Folge kommt. Bin gespannt, was diesmal Thema wird.